So, ihr Lieben, es ist schön, wieder mal bei euch zu sein, euch zu sehen, mit euch Gemeinschaft zu haben. Es ist cool. Ich habe im Vorfeld gefragt, ja, was könnte dran sein? Und Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Habe ich letztens mal in anderem Zusammenhang gemacht. In Schneewald gibt es so eine kleine Bibelschule und da beschäftigen wir uns zurzeit mit dem Thema der fünffältige Dienst. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Und ich habe gedacht, vielleicht kann das auch für euch ein Thema sein. Ich würde euch gerne heute mit hineinnehmen. Es wird etwas lehrhafter, wenn der Erste vom Stuhl kippt und eingeschlafen ist. Müsstet ihr euch mal bitte laut melden, dann machen wir eine kleine Pause. Oder sind ganz leise, dass derjenige nicht aufwacht. Gut, also, ich hatte einen alten Onkel, der früher mal in einem Sägewerk gearbeitet hat. Meine Erinnerung an ihn ist hauptsächlich damit verbunden, dass ich heute noch seine Hand vor Augen habe. Sie war leider nur noch rudimentär vorhanden. Er hatte noch den Daumen und dann zwei Finger, wobei bei dem einen Finger auch die Kuppe fehlte. Also die Hand war ziemlich stark eingeschränkt. Mich hat diese Hand als Kind immer wieder fasziniert und gegruselt zugleich. Vielleicht kennt ihr den alten Witz, 5 Bier für die Männer vom Sägewerk, ne? Naja. Gut, mein alter Onkel hatte den Vorteil, weniger Zeit für seine Fingernagelmaniküre zu benötigen, aber seine Möglichkeiten, etwas zu greifen, etwas festzuhalten, die waren erheblich eingeschränkt mit seiner Hand. Warum erzähle ich diese Geschichte? Nun, manchmal habe ich so gedacht, kommt mir die Gemeinde Jesu heute auch vor wie diese Hand. Gott hat in seine Gemeinde ganz verschiedene Gaben und Kräfte und Dienste hineingelegt, wie die 5 Finger einer Hand. Aber je nach Prägung, je nach Geschichte, je nach Lehre und Struktur der Gemeinde gibt es einige Finger, die sind stark entwickelt, andere sind unterentwickelt und wieder andere scheinen völlig amputiert zu sein. Und deswegen hat die Gemeinde Jesu manchmal weniger Dynamik, als Gott eigentlich in sie hineingelegt hat. Und andere Finger sind total überarbeitet, während wieder andere vor sich hinschlafen. Deswegen Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Und ich lese es uns jetzt mal nach der Schlachter-Übersetzung, diese 3 Verse. Und er, also Gott, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der völligen Größe des Christus. Soweit Gottes Wort. Jawohl, schön, wenn es ein deutliches Amen dazu gibt. Gucken wir mal, ob es auch zu den Ausführungen dann ein Amen gibt und zum Leben so darin. Also, der Theologe Jens Kaldewey hat von diesem Text her das Bild von Gottes starker Hand, mit der Herr heute sein Reich bauen will, gemalt. 5 Finger, mit denen der Herr seine Gemeinde gestalten will, sein Reich in dieser Welt voranbringen will und seine Herrlichkeit sichtbar machen möchte. Und ein lieber Bruder, Stefan Vatter, mancher kennt ihn vielleicht, der hat mal gesagt, hat ein interessantes Buch übrigens über den apostolischen Dienst geschrieben. Der hat unter anderem gesagt, das Fehlen des fünffältigen Dienstes in der Gemeinde Jesu heute bewirkt, dass in unseren Gemeinden 20% der Christen 80% der Dienste verrichten. Und nun ist es mir bei diesem Thema wichtig zu sagen, dass wir aus den hier beschriebenen 5 Prägung, 5 Diensten, 5 Fingern keine geschlossene Ämterliste ableiten sollten. Überhaupt ist es schwierig, zu sehr in einem Amtsdenken hier zu sein. Ne? Das wird dann sehr festgelegt und ist wenig hilfreich. Der Epheserbrief markiert 5 Dienstbereiche und damit auch unten drunter liegende geistliche Gaben, die nämlich dann zu diesen Diensten führen. Gesunde, lebendige Gemeinden geben diesen Diensten Raum. So viel erstmal als Vorrede. Gut, jetzt steigen wir mal in den Bibeltext ein. Ein erstes: Gott hat gesetzt oder hat gegeben, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt. Wie heißt es bei euch in euren Bibeln? Auch die Schlachter, die Jerusalemer. Okay. Also, je nachdem klar wird, von wem die Initiative ausgeht. Von wem geht die Initiative aus? Ganz klar vom Herrn. Gott hat gegeben, Gott hat eingesetzt, Gott hat begabt, Gott hat berufen. Je nach Übersetzung. Aber das Subjekt ist immer der lebendige Gott. Der Herr ist es, der zu diesen Diensten, kannst du mal schon weiterklicken? Ich glaube, wir sind etwas hinterher. Genau, der fünffältige Dienst. Hier haben wir die 5 Finger. So, und jetzt nächste Folie bitte. Gott hat gesetzt, also der Herr setzt in diese Dienste ein. Der Herr setzt in diese Ämter ein. Er beruft. Zu jedem der Dienste im fünffältigen Dienst gehört eine göttliche Berufung. Paulus zum Beispiel hat sein Apostelamt von den anderen Aposteln durchleuchten lassen und er sagt: Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag. Also, so ist es. Wir sehen das bei dir. Komm, es ist so. Galater 2, Vers 9. Also, der Herr ist es, der in die Dienste einsetzt. Weiter aber wird darin auch deutlich, diese Dienste sind nicht zuerst legitimiert durch irgendeine Ausbildung, so gut sie sein mag. Hirte werde ich nicht dadurch, dass ich zum Beispiel eine Hirtenschule, also eine Seelsorgeschule, durchlaufe. Prophet werde ich nicht dadurch, dass ich ein Prophetenseminar besuche. Das ist alles hilfreich. Ich will das überhaupt nicht durchstreichen, im Gegenteil. Das ist sehr, sehr hilfreich, aber es kann eigentlich nur was geschult werden, was der Herr schon hineingelegt hat. Also wir können nicht durch eine Schulung eine Gabe erzeugen. Geht nie. Übrigens auch mit anderen Gaben nicht. Das geht nie. Also es geht auch nicht mit der Gabe der Zungenrede, dass wir sagen, so und jetzt machen wir alle mal, sprechen wir mal ein paar Laute so. Das ist gemacht. Es ist immer nur möglich, wenn Gott was hineingelegt hat, es dann zu formen, zu prägen und zu schulen und damit umzugehen. Und deswegen immer zuerst, Herr, gib. Herr, wir brauchen. Herr, wir brauchen es, dass du uns beschenkst. Und dann wollen wir sehen, dass wir gut damit umgehen können. Manchmal schlummert auch was, was noch gar keiner richtig wahrgenommen hat. Und dann ist es gut, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, lass es uns erkennen. Ne? Aber das ist was anderes, als was zu machen von uns her. Das geht nie. Dahinter steckt die Charismenlehre, die Lehre von den Gnadengaben. Gott gibt gemäß seiner Gnade und er teilt aus. Und wenn er ausgeteilt hat, dann wollen wir gucken, wie wir gut damit umgehen und es auch schulen und damit gut zurechtkommen. Also Fazit, wo immer wir hier einen Mangel an Daumen, Zeigefingern, Ringfingern, kleinen Fingern und so weiter feststellen, gilt es, zu Jesus zu gehen und ihn um Begabungen und Berufungen zu bitten. Wir brauchen es, dass Gott uns neu beschenkt mit den Gnadengaben seines Geistes. Und dann gilt es, sie auch einzuüben. Gut. Also grundsätzlich waren wir jetzt. Jetzt geht es mal weiter. Wozu hat Gott uns gesetzt? Oder diesen fünffältigen Dienst gesetzt? Nach Epheser 4. Der Text sagt es, Nächste Folie bitte. Die Zurüstung der Heiligen für ihren Dienst in der Gemeinde Jesu. Der Aufbau des Leibes Christi, da steht übrigens ein Wort, was man auch für einen Hausbau verwendet hat. Also wie ein Haus gebaut wird, so soll auch die Gemeinde Jesu gebaut werden. Aufbau, Einheit im Glauben. Die Dienste sollen hinwirken, dass es Einheit gibt und dass wir uns als Christen nicht gegenseitig zerfleischen. Der Apostel Paulus schreibt das ja auch mal. Passt auf, wenn ihr euch beißt, dass ihr euch nicht auffresst dabei. Also, ne? Ziemlich drastisch. Und dass Jesus groß wird, dass das Wachstum in der Erkenntnis Jesu größer wird und Christusähnlichkeit reift. Ach, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal denke ich, es gibt so viele Früchtchen unter Gottes Kindern, wo Gott doch Frucht erwartet. Also Christusähnlichkeit, Frucht des Heiligen Geistes. All da, zu all diesen Dingen soll der fünffältige Dienst dienen, damit das gefördert wird. Gut, wo immer wir also in diesen genannten Bereichen Defizite in der Gemeinde Jesu feststellen, könnte ein Schritt der Lösung bestehen, darin wieder neu das Geschenk des fünffältigen Dienstes zu entdecken. Weiter, jetzt gucken wir uns mal die fünf Finger genauer an. Der Daumen, der apostolische Dienst. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich hatte viele Jahre lang das größte Problem mit diesem Dienst. Ich konnte wenig damit anfangen. Apostel, gut, wie ist das? Sind die schon ausgestorben? 12 Apostel, von denen lesen wir in der Bibel. Gibt es noch mehr? Also, gut, steigen wir mal ein und gucken uns das mal an. Wie wichtig der Daumen an einer Hand ist, könnt ihr mal für euch ausprobieren. Macht mal den Versuch. Versucht mal mit 2 Fingern, euch ein Haar auszureißen. Also gut, bei mir ist nicht mehr viel auszureißen hier. Zumindest vorne nicht. Bitte? Die Predigt habe ich schon sehr oft gehalten. Es werden immer weniger Haare, genau. Also, merkt ihr, mit 2 Fingern geht das ganz schlecht. Wir brauchen den Daumen dazu. Der Daumen erzeugt nämlich Gegendruck. Und das braucht es für unser Leben. Es braucht es nicht nur zum Haare greifen. Also, der apostolische Dienst wird dementsprechend bei allen Aufzählungen an die erste Stelle gesetzt. Auch interessant. Überall, wo der apostolische Dienst benannt wird, wird er an die erste Stelle gesetzt. Apostel sind Schlüsselpersonen und wir kennen diesen Begriff Schlüsselperson ja. Wir meinen jemanden damit, der an einem Projekt in einer Region, einer Institution entscheidend ist. Wenn diese Person etwas sagt oder tut, dann hat das Einfluss auf andere Menschen. Petrus wird ausdrücklich so eine Schlüsselstellung zugewiesen, Matthäus 16, Vers 19. Da spricht Jesus zu Petrus: Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Es gibt Menschen, die Gott eben in diesen apostolischen Dienst berufen, die andere mitnehmen, die, wir werden ganz zum Schluss dann nochmal sehen, was dann auch, was das so eine praktische, oder was dazu an praktischen Diensten passt. Petrus aber ist also jemand, der eindeutig so eine Schlüsselrolle hatte. Jetzt ist die Frage, ich habe es vorhin schon angedeutet, vielleicht kannst du die nächste Folie mal bitte machen. 12 Apostel oder mehr? Mehr. Also zum Ersten, zum Zweiten. Gut. Zunächst mal gibt es ja die 12 Urapostel, die 12. Und ihr seht das so. Übrigens, Jesus wird mal auch sogar als Apostel bezeichnet. Hebräer 3, Vers 1, der erste der Apostel, der Urapostel, der, der ganz vorn dran steht. Und dann aber die 12, dann haben wir dort, ihr seht das, Judas fällt raus und dafür wird Matthias reingenommen in diese Schar der 12 Apostel. Und manche Leute sagen nun, damit ist alles zu Ende, Punkt. Der apostolische Dienst hat damit aufgehört zu existieren. Nun müssen wir sagen, diese 12 Apostel, was macht sie aus? Besonders die Augenzeugenschaft. Sie haben Jesus gesehen noch mit ihren eigenen Augen. Aber dann gibt es im Neuen Testament schon etliche andere, ist ein bisschen klein hier, aber ich lasse euch die Folien auch da, ihr könnt gerne dann nochmal nachgucken. Gibt es ganz viele andere, die auch als Apostel bezeichnet werden. Paulus zum Beispiel oder Barnabas oder Andronikus oder, und jetzt ganz interessant, könnt ihr es lesen? Junia, Römer 16, Vers 7. Guckt mal nach. Wer eine etwas ältere Übersetzung hat, da steht wahrscheinlich Junias. Neuere Bibeln übersetzen dort Junia. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, dass die Bibelwissenschaft herausgefunden hat, dass der Name Junias als Männername gar nicht vorkam. Der kam erst im 3., 4. Jahrhundert dann wahrscheinlich in den Text hinein. Und höchstwahrscheinlich war das hier eine Frau. Spannend. Unter den Aposteln. Unter dem apostolischen Dienst. Also ich will das jetzt auch nicht vertiefen. Man kann darüber auch streiten. Die Bibelwissenschaftler sind da auch unterschiedlicher Meinung. Aber heute sagen fast alle Bibelwissenschaftler, hier steht ein Frauenname, die Junia. Interessant zumindest. Ich will das mal so stehen lassen. Lässt uns weiterdenken, dass diese Dienste hier, der fünffältige Dienst, nicht an ein Geschlecht gebunden sind, sondern dass der Herr auch Evangelistinnen beruft, Menschen, die Frauen, die ein Hirtenherz haben. Wir werden es dann in der praktischen Umsetzung noch mal ganz zum Schluss sehen. Zum Beispiel Frauen als Lehrerinnen. Oh, ja, in der Schule, ja. In der Sonntagsschule auch noch, oder? Aber da machen sie ja genau diesen Lehrdienst. Gut. Ich gehe ein bisschen schnell durch, weil es bietet so viel Stoff, ihr merkt das schon, ne, was dahinter steckt hier. Der Apostel, nächste Folie bitte. Der apostolische Dienst, was macht ihn aus? Nun muss man wissen, Apostolos im Griechischen, der Gesandte, der griechische Begriff stammt aus der Seefahrtssprache und meinte den Flottenkommandanten, der ausgesandt wurde vom König, um neues Land zu erobern. Apostolos, der Gesandte, vom König ausgesandt, neues Land einzunehmen. Und manchmal wurde sogar die ganze Flotte dann als solche apostolische Flotte bezeichnet. Also der Apostel segelte im Auftrag seines Königs, um dessen Reich auszubreiten. Ich finde es spannend, er ist ein Gesandter. Und er hat aber eine weite Perspektive. Nun gucken wir uns mal ein bisschen die Funktion an. Da steckt eben auch Beauftragung, Autorität dahinter. Jetzt gucken wir uns mal die Funktion des apostolischen Dienstes an. Durch den apostolischen Dienst wird der Gemeinde Fundament und Vision gegeben. 1. Korinther 3, Vers 10. Ziemlich grundlegend. Und dann, der apostolische Dienst schafft auch ein Klima für das Entdecken und Anwenden von Charismen, von Begabungen, von Gnadengaben. Und ein Apostel hat häufig auch einen Blick für das Reich Gottes, für das Große und Ganze. Er besitzt eine Reich Gottes Perspektive. Er sieht nicht nur das kleine, klein-klein der Gemeinde manchmal oder das kleine der Beziehung oder das kleine in dem Dienst gerade, sondern der apostolische Dienst schaut noch ein bisschen in die Weite und er sieht Gottes Reich braucht Ausbreitung in dieser Region jetzt hier oder in dieser Arbeit. Und es geht häufig über das Klein-Klein hinaus. Gut, der apostolische Dienst, der Daumen. Gucken wir mal weiter. Also man merkt, man könnte den ganzen Vormittag eine Predigt über den apostolischen Dienst machen und das würde nicht reichen. Weiter, der Zeigefinger, der prophetische Dienst. Es gibt in der sakralen Malerei ein beeindruckendes Bild mit einem überlangen Zeigefinger. Ich habe es euch mitgebracht. Es ist der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Und dort zeigt der lange Zeigefinger hier des Johannes auf Jesus und unten drunter steht, siehe, das ist Gottes Lamm. Unser Zeigefinger richtet sich auf Gegenstände, manchmal auch auf Menschen, dann wird es problematisch. Und wir vergessen, dass wenn wir mit einem Finger auf den anderen zeigen, drei zu uns selbst zurückweisen. Der Zeigefinger zeigt manchmal auf wunde Punkte, deckt sie so auf. Ja, und dann kommen wir in die Nähe der Prophetie. Prophetie ist eine zentrale Gabe im Neuen Testament und sie wird sehr, sehr oft erwähnt. Wahrscheinlich eine der Gaben, die am meisten erwähnt werden. Prophetische Gabe. Und man fragt sich, ja, was steckt dort alles drin? In der Prophetie drei Grundelemente des prophetischen Dienstes werden in 1. Korinther 14, Vers 3 beschrieben. Wer aber prophetisch redet, jetzt haben wir die drei Stichworte, redet zur Ermahnung oder Erbauung, je nachdem, wie man es sortiert und übersetzt. Also Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Das sind die drei großen Stichworte. Und interessant ist, wie würdet ihr das beschreiben? Das sind das, ja, ich glaube, es sind eher seelsorgerliche Zielrichtungen. Ermahnen, erbauen, trösten. Das heißt, Prophetie dient gar nicht so sehr der Vorhersage bestimmter Ereignisse. Manchmal denken wir das ja. Also der Prophet ist der, der Sachen vorhersagt. Das kann durchaus auch sein, dass Prophetie eine zukünftige Zielrichtung hat. Aber unten drunter liegt immer oder muss immer liegen Ermahnung, Erbauung, Tröstung für das Volk Gottes oder für Menschen, die Jesus hier besonders durch diese Gabe ansprechen will. Also, immer dann heißt für mich auch bei der Prüfung Vorsicht, wenn Dinge nur so ja, in der Zukunft vielleicht angedeutet werden, aber keiner weiß so richtig, was macht das jetzt mit uns und was bedeutet das für uns jetzt hier in diesen drei Stichworten. Was erbaut uns darin, was ermahnt uns darin, was tröstet uns darin. Also nur spekulativ irgendwo was aufzudecken, das ist eigentlich nicht im Kern biblische Prophetie. Interessant ist, im Neuen Testament selber, Johannes 4, Vers 19, da sitzt Jesus in der Mittagssitze am Jakobsbrunnen, da kommt eine Frau, ihr kennt die Geschichte, und Jesus deckt ihr Leben auf. Er sagt zu ihr, geh zu dem, oder also er sagt ihr ihr Leben. Ich will das jetzt nicht alles im Detail sagen. Ihr könnt das gerne nachlesen, Johannes 4. Jesus deckt ihr Leben auf. Und was sagt die Frau darauf? Obwohl sie Jesus nicht kannte. Also zumindest nicht vorher eine Begegnung mit ihr berichtet wird. Ich weiß, dass du ein Prophet bist. Und ich glaube, dass genau darin das Wesen der Prophetie zum Ausdruck kommt, dass prophetisches Reden etwas aufdeckt, was im Verborgenen ist, damit Menschen erbaut, ermahnt, getröstet werden, eine Lebensveränderung bekommen. Ein paar Aspekte, ich habe es schon hier drauf. Ein Prophet war und ist Verkündiger bzw. Sprecher im Auftrag eines anderen. Es ist jemand, der einen Impuls durch den Heiligen Geist empfängt und diesen Impuls dann, auch das wieder interessant, mit seinen eigenen Worten wiedergibt. Also ein Prophet spricht bei klarem Verstand. Er ist weder in Trance noch in Ekstase. 1. Korinther 14, 23, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also, übrigens ein Unterschied, es gab im Griechischen auch die Mantiker, Orakel von Delphi. Und die waren außer sich, beziehungsweise in Trance, in einem anderen Geisteszustand. Das ist nicht das Wesen der biblischen Prophetie. Gott legt es ganz nüchtern in unser Menschsein hinein. Und das heißt eben auch, dass wir mit unserer eigenen Sprache, mit unserem eigenen Ausdruck, das wiedergeben, was der Heilige Geist in unser Leben hineingelegt hat. Übrigens sehen wir das Gleiche schon bei der Inspiration, aber es wird grundsätzlich jetzt, aber ich glaube, manchmal ist es ganz gut, auch bei der Inspiration des biblischen Wortes schon. Lukas zum Beispiel, der ja bekanntlich Arzt war, hat in seinem Evangelium so viele medizinische Fachbegriffe wie die anderen drei Evangelisten nicht. Das heißt, der Heilige Geist inspiriert und dann gebraucht Gott aber auch unser Menschsein. Und es ist nicht schlimm, dass wir dabei Menschen sind. Und es ist auch grundsätzlich nicht schlimm, wenn sich Menschliches beimischt, wenn es nicht die Inspirationslinie des Heiligen Geistes verbiegt. Und danach gilt es zu gucken. Das gilt es zu prüfen. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 und 21. Oberstes Prüfkriterium ist natürlich immer, was ist es? Das Wort Gottes. Das ist das oberste Kriterium. Nicht, es klingt gut oder ist spektakulär oder was weiß ich. Nein, oberstes Prüfkriterium ist immer das Wort Gottes. Und übrigens, wenn jemand was ganz, ganz Neues prophezeit, immer ein bisschen Vorsicht. Es kann ja erstmal neu sein, aber immer Vorsicht. Guckt mal, deckt sich's denn mit dem Wort Gottes? Das ist wichtig. Und übrigens, schwierig ist es auch, wenn jemand auftritt und sagt dann, so spricht der Herr. Wer will dann noch prüfen, wenn der Herr schon gesprochen hat? Ich glaube, es ist besser zu sagen, ich habe den Eindruck, dass, oder ich habe den Eindruck, Gott legt mir das jetzt aufs Herz. Guckt mal, ne? Ist das jetzt vom Herrn? Gut, durch den Prophetendienst ist es schon die 12? Jawohl, genau, muss geprüft werden. Und sein Dienst darf nie Diktator sein. Durch den Prophetendienst, letzter Punkt dazu, führt der Heilige Geist die Gemeinde über den nur menschlichen Verstandeshorizont hinaus. Ich vergesse nie, wie Ingolf Elzel mal erzählt hat, hat mich sehr, sehr berührt, eine ganz eindrückliche Geschichte, wie eines Sonntags draußen an der Gemeinde ein Mann vorbeiging. Oder andersrum, die Geschichte sagte, wir haben in der Gemeinde uns in den prophetischen Dienst auch eingeübt, immer wieder. Und er sagte, unsere Gottesdienste waren lang. Und dann kam eines Sonntags wieder jemand zum Gottesdienst oder eine junge Frau zu uns, die wir vorne saßen als Älteste, und haben geprüft, was darf, soll jetzt alles auch öffentlich gesagt werden. Und sie sagte, ich habe den Eindruck, ich soll heute sagen, Gott liebt dich. Und er sagt Ingolf Elzel, ach Mensch, ist ja eine gute Botschaft, ist ja auch richtig, aber wie oft haben wir denn die schon gehört und wie lange haben wir schon das, wie lange sind unsere Gottesdienste und jetzt noch jemand mit so einer einfachen Botschaft? Naja, aber wir haben gesagt, okay, das ist vom Herrn, es soll gesagt werden. Und dann ging diese Frau vor in diesem Gottesdienst und sagte nicht viel mehr, als ich soll heute jemanden ganz persönlich sagen, Gott liebt dich. Sie setzt sich wieder hin. Nach dem Gottesdienst erzählt er, kommt ein Mann und er sagt, ich bin draußen heute an ihrem Gottesdienst vorbeigegangen und ich war auf dem Weg, mir das Leben zu nehmen. Und ich habe zu Gott gesagt, weil ich schon mal eine Beziehung zu Gott hatte, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du ein Interesse an mir hast, dann sag mir bitte heute, dass du mich liebst, aber sag mir es ganz konkret. Und dann sagt er, dann hörte ich ihr singen, ich kam rein in den Gottesdienst und ich wollte einfach noch mal hören, ehe ich dann weitergehe und mir das Leben nehme. Und er sagt, und dann stehe ich oder sitze ich im Gottesdienst und dann höre ich, ich soll heute jemanden ganz persönlich sagen, Gott liebt dich. Wow. Eine alte Botschaft. Nicht überhaupt nicht spektakulär, aber zugespitzt durch den Heiligen Geist in diese Situation hinein. Wisst ihr, das ist das Entscheidende von Prophetie. Es muss nichts umwerfend Neues sein, sondern zugespitzt in dieses Leben, in dieser Situation, zu dieser Zeit, was nur Gott wissen kann. Gott sagt vielleicht auch manchem heute hier, ich hab dich lieb, egal was war, egal was sein wird, ich hab dich lieb. Nächster Punkt, der Mittelfinger. Der evangelistische Dienst. Ein paar grundlegende Aspekte auch hier. Könnt ihr noch? Oder ist jemand weggekippt schon? Dann sagt bitte Bescheid, mache ich es ganz kurz. Aber wir gehen mal noch weiter, weil ich glaube, es sind so wichtige Dienste hier, der evangelistische Dienst. Einige grundlegende Aspekte auch dazu. Der Evangelist ist besonders berufen und befähigt, auf Nichtchristen zuzugehen. Zwar hat jeder Mensch, der Jesus lieb hat, jeder Christ, grundsätzlich den Missionsauftrag. Matthäus 28, ne? Matthäus am letzten, darum geht hin in alle Welt und so weiter. Ja, für jeden von uns. Aber der Evangelist hat hierfür noch eine spezielle Begabung und Berufung. Und Gott bestätigt seinen Dienst eben dann auch in besonderem Maß. Und dabei ist es nicht entscheidend, ob dieser Evangelist vor großen Menschenmassen kraftvoll das Evangelium verkündigt, also so wie Reinhard Bonnke, Billy Graham, so die ganz großen Mähdrescher Gottes, ne? Oder ob er vielleicht eher vor einem Einzelnen oder vor einer ganz kleinen Gruppe Jesus verkündigt. Biblisches Beispiel, Philippus. Apostelgeschichte 8, da war zunächst eine große Volksmenge in Samaria, denen er das Evangelium verkündigt. Und dann sendet ihn der Heilige Geist an diese einsame Straße. Dort kommt ein einsamer Wagen, da sitzt ein einsamer Mann drin und er versteht noch nicht mal, was er da liest. Und Gott sendet ihn und gebraucht ihn, dass dieser Mann in diesen alten Schriften Jesus erkennen kann. Also, Merkmale des evangelistischen Dienstes. Der Evangelist kann Brücken bauen zu Menschen, zu denen andere den Zugang nicht so leicht finden. Vielleicht, weil sie komische Haare haben oder sonst irgendwie einen komischen Schlips dran haben. Also, Evangelisten haben ganz besonders ein Herz für die Verlorenen. Sie knüpfen an den Problemen und den Lebensthemen der Menschen an, zu denen sie gesandt sind. Evangelisten sind auch kreativ, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Arno Backhaus, ich weiß nicht, wer den kennt. Ich finde den da ist irgendwie, ja, er ist besonders, aber auch nicht nachzuahmen. Ganz genial, aber er hat eine ausgesprochen evangelistische Gabe. Der verschenkt kleine Geldscheine und hat sich ein Schild umgehängt, ich bin überreich beschenkt. Es weckt natürlich Neugier und lässt die Leute stehen bleiben und er hat einen Anknüpfungspunkt für das Evangelium. Also ich finde das genial. Ich wäre auf so einen Gedanken nie gekommen, aber ich bin auch kein Evangelist. Also Evangelisten schulen andere, rüsten sie wiederum aus für ihren evangelistischen Dienst. Der Evangelist. Weiter. Der Ringfinger. Der Hirtendienst. Im Griechischen steht hier das Wort Poimen, der Hirte. Diese Vokabel wiederum übersetzt die lateinische Bibel, die Vulgata, mit der Vokabel Pastores. Und das erinnert natürlich ganz stark an unser deutsches Wort Pastoren bzw. Pastor. Erklingt dieses Wort allerdings, leuchten sofort sehr unterschiedliche Bilder und Vorstellungen vor unserem inneren Auge auf. Wir denken meist an das Amt dessen, der die Gemeinde führt, an den freikirchlichen oder landeskirchlichen Pastor, vielleicht noch mit Bäffchen und Talar. Er hat geschickt, in der Lehre zu sein, er muss den Menschen nachgehen, gleichzeitig soll er prophetische Eindrücke haben, zumindest in unseren Kreisen. Und natürlich auch den Blick für das große Ganze des Reiches Gottes besitzen. Bei seinen Predigten haben sich die Leute scharenweise zu bekehren. Ein wenig volkstümlich schadet auch nicht, aber gebildet muss er auch sein. Und ein gewisses Organisationstalent sollte er auch mitbringen. Geboren ist die allseits bekannte eierlegende Wollmilchsau. Im landeskirchlichen Bereich habe ich ein Zitat jetzt gefunden. Rudolf Bohren, ein Predigtlehrer aus der Landeskirche, sagt einmal in Bezug auf seine Situation sehr sarkastisch: Alle Gaben wurden ins Pfarramt eingesargt. Aber auch bei uns ist es nicht so sehr viel anderes. Es gibt nämlich auch bei uns immer wieder so ein Denken. Deswegen will ich festhalten, der Hirte ist ebenso wie die anderen Setzungen Gottes, Beauftragungen Gottes, zuerst eine Dienst- bzw. Funktionsbeschreibung und nicht zuerst ein Amtstitel. Also, Hirtendienst, den kann der Pastor ausführen. Vielleicht ist er aber auch ein Lehrer, vielleicht ist er auch ein Evangelist. Und dann braucht es andere, die mit diesem Dienst ausführen. Also, derjenige, der diese Hirtenfunktion ausübt, muss nicht immer der Gemeindepastor sein. Wenn er es ist, dann ist es auch gut. Aber dann besteht ja auch die Gefahr, dass es manchmal verhirtete Gemeinden geben kann. Wo es nur noch so um die schöne Atmosphäre, um die Liebe untereinander geht, die wichtig ist, ohne Frage. Aber dann verwildert eine Gemeinde vielleicht lehrmäßig oder so, wenn es nicht andere Gaben noch gibt, andere Dienste, die dort mit dazugehören. So, Itze, ich will vielleicht nur noch mal sagen, der Hirte hat den Blick für den Einzelnen. Ihr seht es hier drauf, Hirten laden sich Menschen und ihre Not auf die eigenen Schultern und tragen sie in großer Treue. Achtung! Das ist die große Gefahr des Hirtendienstes und derer, die ein Hirtenherz haben. Manchmal nehmen die zu viel auf ihr Herz und sind dann darunter sehr belastet. Hirten sind wertschätzende Personen. Sie lieben langfristige und stabile Beziehungen. Deswegen tun sich Hirten auch manchmal mit Veränderungen schwer. Gut. Aber wir merken, wie wichtig es ist, dass es den Hirtendienst gibt. Und wenn es keinen Hirtendienst in der Gemeinde gibt, dann wird die Gemeinde kühl. Dann sind die Beziehungen untereinander vielleicht ja, so ein bisschen auf Kühlschranktemperatur. In manchen Gemeinden ist es so kalt, dass man auf dem Mittelgang Schlittschuh laufen könnte. Es braucht Beziehungspflege, es braucht den Hirtendienst. So. Letzter Punkt, letzter Finger, der Lehrdienst. Der Lehrer ist ein Mensch des Wortes. Und es ist so wichtig, dass es solche Lehrer gibt. Ich kenne so aus meinem eigenen Leben so immer wieder so Menschen, die mich unwahrscheinlich geprägt haben. Im Lehrdienst, ob das nun ein Reinhold Olonska war oder auch ein Adolf Pohl oder auch ein Hermann am Ende. Menschen, die im Wort gewurzelt sind. Der Lehrer liebt das Forschen in der Schrift und das Leben aus der Schrift. Ihr Dienst wirkt aufbauend, stärkend. Und Lehrer machen die Gemeinde widerstandsfähig gegen Modeerscheinungen, gegen Zeitströmungen, persönliche Erkenntnisse. Der Apostel Paulus schreibt mal, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also 1. Korinther 3, 6, Lehrer begießen die kleinen Pflänzlein. Der Apostel pflanzt und gründet, aber der Lehrer gießt. Nicht zu viel. Dann werden die Pflanzen ersäuft. Mir passiert das manchmal mit einem Pflänzlein in meinem Arbeitszimmer, wenn meine Frau nicht ab und zu mal drauf gucken würde. Gut, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Lehrer gehen sorgfältig mit der Schrift um. Sie haben Freude daran, biblische Gesamtzusammenhänge zu entdecken. Andere sagen dann vielleicht schon wieder, wow, wo sind das für Korinthenkacker, ne? Der so genau ist, auch in der Schriftauslegung. Aber es braucht es. Der Lehrer untersucht Wörter ganz genau und schaut auf ihre ursprüngliche Bedeutung. Lehrer prüfen die Erfahrungstheologie an der Schrift und gründen im Wort Gottes. Sie machen die Bibel lebendig und sie tun ihren Dienst feurig im Geist. Also es sind nicht Lehrer mit zwei E, sondern mit E und H. Gut. Aber sie stehen auch in besonderer Verantwortung. Und ich habe es uns auch nochmal mit draufgeschrieben. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, schreibt Jakobus, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Gut, jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Wirkungen an der Dienste. Ich mache das mal bloß ganz kurz im Überblick. Also, es macht nämlich die Ergänzungsbedürftigkeit deutlich. Woran ist die Frucht der jeweiligen Berufung zu erkennen? Beim Apostel: Ausbreitung, Multiplikation, Bewegung, da geht was los, das Reich Gottes breitet sich aus. Der Prophet, das sind betroffene Herzen, da ist Umkehr, da ist Trost, da ist Motivation. Der Lehrer, da ist Stabilität, da ist Reife da, da ist Ausrüstung da für den Dienst. Der Hirte, wenn sein Dienst gesegnet ist, dann geschieht innere Heilung, Menschen werden heil, kommen zueinander, Geborgenheit, Offenheit, Schutz, eine gute Atmosphäre, auch im Miteinanderleben ist da. Der Evangelist, klar, neue Menschen, neue Frische, zahlenmäßiges Wachstum, Bekehrungen. Und deswegen wird auch so deutlich, wir brauchen alle Dienste. Es geht nur, wenn wir uns gegenseitig ergänzen und wenn in der Gemeinde ganz, ganz viele ihren Dienst neu entdecken und sich neu von Jesus berufen lassen. Herr, gib aus deiner Fülle. Wir brauchen das so sehr. Wir brauchen diese fünf Dienste. Eigentlich kann man auf keinen verzichten, wird ja hier so deutlich, ne? Und jetzt gucken wir aber auch mal, vielleicht hat der Herr auch schon längst was hineingelegt, aber wir haben es noch nicht erkannt. Es gibt so ein paar Varianten der fünf Dienste. Der Apostel, das sind manchmal Leiter größerer, wachsender, sendender Gemeinden, gemeindegründende Pioniermissionare, manchmal Gründer überörtlicher christlicher Werke und so weiter. Das sind so Menschen, die so in einem apostolischen Dienst sein können. Der Prophet, das sind oft die vollmächtigen Prediger, die die Gläubigen zurückführen zu Gott und zur ersten Liebe. Fürbitter, die nicht nach einer Gebetsliste, sondern nach einer direkten Anweisung vom Herrn dann beten. Sie erfahren häufig Offenbarungen über Menschen, für die sie beten. Seelsorger, deren Hauptinstrument in der Seelsorge die Offenbarung ist und weniger eine seelsorgerliche Technik. Der Lehrer. Prediger mit dem Schwerpunkt guter, verständlicher Predigten. Mentoren, Schriftsteller manchmal auch, Bibelschullehrer, Hauskreisleiter mit dem Schwerpunkt Lehre. Manchmal auch Kindergottesdienstmitarbeiter. Der Hirte, geistliche Väter und Mütter. Das sind so die ja, vieles auch zusammenhalten. Leiter von Großfamilien und therapeutischen Gemeinschaften. Seelsorger, Hauskreisleiter könnte es auch manchmal sein. Väterliche Leiter kleinerer Gemeinden, Kindergärtnerinnen können so ein Hirtenherz haben. Lehrer in der Schule. Und der Evangelist, das sind häufig Pastoren junger wachsenden Gemeinden. Und interessant ist, die Gemeinden wachsen so lange, wie ihre Kraft und Dynamik am Anfang ausreicht und wenn nicht die anderen Dienste dazukommen, dann gehen diese Pflänzlein auch manchmal wieder ein. Es braucht die Ergänzung. Also Missionare, Leiter von Straßeneinsätzen, Jugendgruppenleiter könnte das auch sein. Ihr merkt, wie vielfältig das ist und wie schön das ist, was Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat. So, und jetzt Schritte zu einer Gemeinde mit fünffältigem Dienst und damit bin ich jetzt auch schon beim letzten Punkt. Erster Schritt, die Gnadengaben durch Demut aktivieren. In Laodicea sagte man, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Das heißt, das war eigentlich das Todesurteil. Ne? Ich bin reich, ich habe doch genug, wir haben es doch. Vielleicht müssen wir es uns auch sagen, auch gerade wenn wir aus einer pfingstlichen Tradition kommen. Wir brauchen immer wieder neu. Und wir haben es nie gepachtet. Gottes Geist wirkt manchmal in anderen Denominationen, wo man manchmal nur staunen kann. Vielleicht auch unter anderen Etiketten dann, aber Gottes Geist wirkt. Und deshalb, erste wichtige Voraussetzung, Herr, wir brauchen. Herr, beschenk du uns neu. Unsere Bedürftigkeit eingestehen, Gaben begehren, offen werden für neue Wege Gottes vielleicht auch. Zweitens, Gebet. Es muss und es darf ins Gebet münden, dass wir sagen, Herr, wir kommen zu dir. Wir entfalten jetzt nicht Aktionismus, wenn wir merken, es fehlt uns was, sondern wir kommen zu dir. Und Jesus sagt mal, Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben, ganz schlicht. Wir dürfen einander segnen, uns auch segnen, dass Gaben Gottes in unser Leben hineinfließen, unter Handauflegung. Geschah das zu neutestamentlicher Zeit ganz oft. Dritter Punkt, Glauben durch Gottes Wort wecken. Wisst ihr, gesunde biblische Verkündigung weckt auch immer Erwartungen. Und das ist gut. Das will der Heilige Geist, das will Jesus. Durch gesunde biblische Verkündigung entsteht auch Erwartung. Nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen ist das so. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir merken, also wir haben bei uns die ganze Handvoll Daumen. Glaube ich jetzt nicht, aber gut. Wir haben ganz viel ähnliche Dienste, aber uns fehlt zum Beispiel ein Evangelist oder so. Den haben wir bei uns eigentlich in der Gemeinde oder wir sehen es nicht. Dann könnte es auch mal gut sein, den Gabenträger eben dieses Dienstes einzuladen und zu sagen, so, und nun erzähl uns mal, wie du deinen Dienst tust. Vielleicht entdecken sogar manche, Gott hat schon längst gegeben und jetzt, ach, jetzt plötzlich schwingt bei 2, 3 Leuten das Herz mit. Die anderen sitzen mehr oder weniger gelangweilt auf dem Stühlen. Aber bei 2 oder 3 Leuten brennt was. Und dann hat Gottes Geist schon sein Ziel erreicht. Und das ist gut. Oder man merkt, es ist erstmal noch gar nichts, was da brennt. Jetzt gehen wir zu Jesus und wir beten darum, dass Gott diesen Dienst erweckt. Gabenträger der 5 Dienste einladen. Und 5. Entwicklungen ermöglichen und eine Trainingsatmosphäre zu schaffen, habe ich hier geschrieben. Ja, was ist denn eine Trainingsatmosphäre? Da darf man Fehler machen. Und Fehler sind nicht schlimm. Fehler dienen dazu, beim nächsten Mal es besser zu machen. Und ich glaube, wir haben einen fehlerfreundlichen Gott, der damit leben kann, dass wir Menschen Fehler machen. Er hat uns ja schließlich so geschaffen. Wir müssen nicht perfekt sein. Es reicht, wenn Jesus perfekt ist. Und mit ihm wollen wir unterwegs sein. Mit ihm wollen wir das, was Gott hineingelegt hat in seine Gemeinde, entdecken, auch neu erbitten, ihm danken dafür und gemeinsam unterwegs sein. Ich bin gespannt, was Gott noch daraus machen wird, auch bei euch. Gott hat gegeben, er hat gesetzt. Schön, dass ihr mitgespannt seid. Ja, Lasst uns zu Jesus gehen und sagen, Herr, gebrauch uns. Herr, statte diese Hand, die du gegeben hast, diese starke Hand Gottes wieder neu unter uns aus. Wir brauchen es, dass dein Reich gebaut wird. Herr Jesus, und darum bete ich jetzt. Ich bete darum, dass du auch hier bei meinen Geschwistern in Hartmannsdorf, bei denen, die heute da sind, bei denen, die krank sind, bei denen, die jetzt auch nur hierher denken oder auch bei denen, die sich distanziert haben. Herr, dass du bei ihnen etwas bewirkst durch deinen guten Heiligen Geist, was vorangeht. Herr, eine neue Öffnung für dein Wirken und eine neue Bereitschaft. Herr, dass wir uns gebrauchen lassen zu dem Dienst, zu dem du uns gesetzt hast. Und ich segne meine Geschwister dazu, dass die starke Hand Gottes, deine starke Hand, auch hier in Hartmannsdorf wieder neu zu spüren ist und wieder stärker zu spüren ist. Herr, dass dein Reich gebaut wird und deine Ehre groß wird. Herr, es geht um dich und es geht darum, dass Menschen gerettet werden und gestärkt werden und zugerüstet werden, wieder neu für den Dienst in deinem Reich. Um Multiplikation geht es, Herr, damit du groß wirst. Und der Lohn deiner Schmerzen noch groß wird. Jesus, wir ehren dich als unseren Herrn und Erlöser. Amen.